Das ist ja auch etwas, wo ich meiner Buchreihe über Upgrade UH Demo regelmäßig schreibe. Diese Idee eben halt, optionales HTML wegzulassen. Also unter anderem Anführungszeichen, wo erlaubt und auch optionale Tags und so zu optimieren. Aber es wäre immer noch konformer, valider Code. Aber diese Art von HTML zu schreiben, wie wir sie auch unterrichten könnten, fußt tatsächlich mehr auf der Idee, das Optionale wegzulassen. Eine Serie, die jetzt weiter wächst, jetzt im 5. Mal in Folge eben halt, dass ich so ein jährliches Update dazu gebe, wo wir stehen. Mittlerweile sind es 200 Seiten, vielleicht mache ich irgendwann mal mehr.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von wahren Podcast-Fans wie euch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung geben könntet. Auf den einschlägigen Podcast-Portalen wie Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns gerne ein paar Sternchen hinterlassen, damit das, was wir hier machen, von mehr Menschen gefunden und gehört werden kann. Danke für eure Unterstützung und danke für eure Sternchen.
Revision 687. Wir sind heute zu zweit aus dem Team. Bin diesmal nur ich dabei, der Shep, und wir haben einen Gast, und zwar den Jens Oliver Meyert. Hallo Jens.
Moin Shep.
Schön, dass du da bist, auch mit einem tollen Thema. Aber bevor wir in das Thema eintauchen, du warst vor sehr, sehr, sehr vielen Revisionen schon mal Gast bei uns, nämlich vor 387 Revisionen in der 301 2017. Man könnte dich von dieser Revision kennen, aber wahrscheinlich vielleicht nicht mehr so. Deswegen erzähl doch nochmal, wer du bist, was du machst.
Ja, in aller Kürze, ich bin Webentwickler. Ich fühle mich immer noch als Web- und Frontend-Entwickler vor allen Dingen. Ich arbeite in der Regel als Engineering Manager und auch in dem Bereich Web- und Softwareentwicklung. Und ich bin dazu Schriftsteller, publiziere für O'Reilly und für Frontend Dogma in der Regel.
Mhm. Ja, da hast du einen sehr hohen Output, finde ich. Und du machst auch Bücher im Selbstverlag oder im Prinzip oder E-Books quasi, ne? Ist das dann Frontend Dogma auch?
Das läuft mittlerweile über Frontend Dogma. Das ist tatsächlich dann auf meiner eigenen Arbeit gegründet. Irgendwann hielt ich das für nützlich, da quasi einen eigenen, ich will es nicht einen Verlag nennen, also soweit ist das nicht, aber das unter einem Namen zu veröffentlichen und in der Tat mich auch auf E-Books zu konzentrieren.
Mhm. Und du hast ja auch, also ich folge denen auch dem Account, oder vielleicht folge ich dem, also ich weiß nicht, ob auf Mastodon oder auf Blue Sky oder wo auch immer, aber ich folge auch dem Frontend Dogma Account, den du beschickst, oder ist das ein Team, die hinter Frontend Dogma, die ihr so irgendwie immer so im Prinzip so Links, interessante Links raushaut zu Artikeln zum Thema Webentwicklung?
Genau, das ist in der Tat noch eher Eigenregie, automatisiert im guten Maße. Da steckt viel Arbeit hinter, jeweils interessante Artikel zu finden, nicht nur, was gerade heute passiert, sondern auch in der Vergangenheit sehr viel Arbeit. Ich will das jetzt nur anschneiden, was auch die Archive anbelangt, um Material tatsächlich aus den 90ern, 2000ern und so weiter zu bekommen. Das wird in der Regel nicht auf Social Media gepostet, aber letztendlich dreht sich die ganze Seite darum, praktisch ein Archiv und eine Newsquelle für Frontend und Webentwicklung allgemein darzustellen.
Okay. Ja, cool. Also, das werden wir auf jeden Fall mal verlinken, und ich finde das immer gut, was da so kommt, und klicke da auch immer mal in diverse Links hinein. Genau, und ich finde, was man merkt, wenn man dir folgt, das war immer schon so bei dir, dass du eine sehr große Passion hast für das Thema HTML, also auch für andere Frontend-Themen natürlich. Also CSS ist ja auch sehr präsent. Du hast ja auch so ein CSS-Glossar, glaube ich, oder Glossar-Buch geschrieben. Aber ich finde, HTML ist ja sowas, dass eigentlich die wenigsten so gutieren so oder als Feinschmecker sind dafür. Und du bist so jemand. Und du publizierst eben auch viele Blogposts dazu, und was du Jahr für Jahr auch tust, und das war der Anlass für diese Folge, ist, dass du hingehst und schaust von den Top 200 Webseiten, die wahrscheinlich so nach Alexa-Ranking oder was weiß ich, wie du die rausfilterst, die klapperst du ab und validierst deren HTML, um zu schauen, wie so der Stand der Dinge in Sachen HTML Craftsmanship aussieht, Und genau, also die Ergebnisse sind ähnlich ernüchternd wie diese WebAIM Accessibility Surveys, nämlich also in diesem Jahr ist halt keine der Webseiten oder keine der Webseiten hat valides HTML.
Ja, es ist schon, also ich musste mich eben schon auffragen, als WebAIM erwähnt hast. Also wie es sein kann, dass das nicht nur ein Thema jetzt im Bereich Conformance oder Validität von Dokumenten relevant ist, sondern dass wir es in anderen Bereichen auch sehen. Also ich denke, das wäre, spricht wahrscheinlich über das Handwerk in unserem Bereich. Aber in der Tat, für diese Serie habe ich mir vor ein paar Jahren, 2021, mal ein Set geschnappt. Ich war gerade selbst um überlegen, ob das, ich glaube, Alexa war es schon nicht mehr, sondern Ahrefs, das ist jetzt mittlerweile auch sogar eine regelmäßig aktualisierte Source zu den populärsten Websites, was sehr praktisch ist, eben halt, um solche Daten eben kurz einzusehen. Die schnappe ich mir dann, ich habe damals mit 100 Seiten, glaube ich, angefangen, einfach eben halt die Validierungslinks zurechtgelegt und dann einmal durchgegangen, um zu gucken, okay, wie viele sind denn davon valide? Und dann folgte daraus dann eben halt eine Serie, die jetzt weiter wächst, jetzt im 5. Mal in Folge eben halt, dass ich so ein jährliches Update dazu gebe, wo wir stehen. Mittlerweile sind es 200 Seiten, vielleicht mache ich irgendwann mal mehr. Auf der anderen Seite, was man gesehen hat und kann das vielleicht dem Publikum oder den Zuhörern mal hier kurz auch so wiedergeben. Wir hatten 2021 noch 2% der Seiten, die valide Homepage hatten. Das ging dann 22 und 23 auf 0 runter, also 0%, also keine Seiten. Und 24 hatten wir mal eine von 200 Seiten, die valide war. Und jetzt wieder sind wir wieder bei 0. Und man sieht daraus eben halt letztendlich, also man kann daraus natürlich schon sagen, also wenn die Homepage schon nicht valide ist, also dann wäre es jetzt schon überraschend, wenn andere Seiten oder sowas valide sind. Aber wir sehen insgesamt eben halt leider keine großartige Beachtung von Webstandards im Sinne, dass man Markup-konform einsetzt.
Ja. Genau, man muss, wenn man so in diese Tabelle schaut, dann ist es natürlich auch, sagen wir mal, sind so die, oder die Ergebnisse, die divergieren schon stark. Also es gibt ja manche Seiten wie die Wikipedia oder so, die wirklich sehr wenig HTML-Validationsfehler haben. Und dann gibt es andere Publikationen wie Reddit oder Booking oder so, die bei denen liegt die Zahl halt bei über 400 Vergehen, sozusagen nur auf der Startseite alleine. Ja. Ich glaube, das ist bei WebAIM ja auch so ein bisschen so, ne? Und dann gibt's ja auch manchmal, also gerade im Accessibility-Bereich, dann oft so, gibt's ja so sozusagen Verkettungen, also so wie man in Mathe, wenn man da irgendwie einmal die Erstrechnung falsch gemacht hat, dann alles, was darauf aufbaut, klappt dann auch in sich zusammen. Genau, ich weiß, das wird wahrscheinlich bei HTML ein bisschen weniger so der Fall sein, aber man sieht schon Qualitätsunterschiede dann doch so in dem Versagen sozusagen.
Ja, ist in der Tat, ja, in der Tat würde ich, meine, da kann man sich jetzt mehr austauschen oder da weiter vertiefen. Ist es interessant zu gucken, also ja, also A, das Spektrum, was wir beobachten. Es gibt wirklich einige Seiten, die auch sehr, sehr wenige Fehler aufweisen. Und da ist es dann eigentlich genauso fast. Schade einfach, dass man da nicht sagt, okay, behebt doch den einen Fehler und dann ist das Ganze eben halt konform. Und das ist dann bedauerlich und die müsste man am ehesten auch abholen können eigentlich, handwerklich gesprochen, wird so hingestellt. Und dann auf der anderen Seite haben wir wirklich, wir haben ein Spektrum bis zu, ich glaube, über 1000 Fehler habe ich auf einer Seite jetzt noch nie gesehen, aber 800 ganz auf jeden Fall müsste man in den Spreadsheets, die ich veröffentliche, also auch den Daten, die dahinter liegen, auch nachvollziehen können. Ich glaube, 800 gibt's durchaus mal und das ist dann unglaublich. Also das fällt einem dann schwer zu sagen, nee, das ist jetzt professionell gemacht, das ist handwerklich gut gemacht oder das ist intentional, also absichtlich so geschrieben. Das fällt einem ja alles schwer. Das sind ja alles theoretisch auch Punkte, die sonst aufgebracht werden könnten. Und tatsächlich warte ich professionell, beruflich jetzt auch immer noch darauf, dass jemand dieses Argument vorbringt und sagt, das ist, ich nenne das gerne hyperoptimierten Code, dass jemand wirklich absichtlich eben halt also invaliden Code schreibt, einfach um nochmal härter auf Performance zu optimieren. Den Fall gibt es eigentlich in der Praxis nicht und er macht eigentlich auch keinen Sinn, aber es wäre interessant, den mal zu beobachten. Aber habe ich bisher noch nicht gesehen.
Könnte man den denn überhaupt erkennen? so von außen, ob das jetzt Absicht war oder nicht?
Also in diesem Prozess jetzt dieser jährlichen Analyse kann man es vielleicht übersehen, aber ich würde sonst schon denken, man kann das wahrscheinlich entdecken. Das wäre dann so in die Richtung, dass man bewusst Leerzeichen zum Beispiel selbst zwischen Attributen, also zwischen Attributen und ihren Werten halt nochmal auslässt. Das würde dann korrekt geparst werden, aber das wäre so ein Zeichen von Überoptimierung. Es wäre nicht valid, es würde korrekt geparst werden und derjenige, der das macht, könnte sich hinstellen und sagen, ja, also radikal hier auf Leerzeichen optimiert. Und es wäre ein interessanter Standpunkt.
Wahrscheinlich und schließende Tags bei bestimmten Elementen auch, ne? Die kann man sich ja theoretisch auch sparen, so bei Listen oder so, glaube ich.
Ja, ich bin so frei eben kurz, weil ich habe irgendwann mich mal hingesetzt, auch so versucht zu klassifizieren, so die Arten von HTML-Code. Und das wäre immer noch ein, glaube ich, legitimer, also finde ich, ein sehr vertretbarer Ansatz. Und das ist ja auch etwas, wo ich in meiner Buchreihe über Upgrade-UHTML regelmäßig schreibe. Diese Idee eben halt, optionales HTML wegzulassen, also unter anderem Anführungszeichen, wo erlaubt und auch optionale Tags und so zu optimieren, aber es wäre immer noch konformer, valider Code. In diesem hyperoptimierten Szenario wäre es tatsächlich zu sagen, man geht nochmal einen Schritt weiter und kippt dann halt die Validierung über Bord. Aber diesen Fall, wie gesagt, der ist sehr schwer, glaube ich, zu spielen und ich habe noch nie jemanden getroffen, der das wirklich auch macht, aber prinzipiell, theoretisch wäre es eine Begründung für, was wir tatsächlich im Feld manchmal beobachten.
Mhm. Und kannst du sagen, was jetzt zum Beispiel auf so einer Seite wie der Wikipedia dann irgendwie nicht funktioniert hat? Also ich kann hier auch mal den Link klicken, denke ich mal. Und wie das so bei denen, also was das für Dinge sind, über denen, die sehr viele Fehler haben, irgendwie kaputt ist. Also hat das vielleicht irgendwie mit Komponentensystem zu tun, dass dann irgendwie eine Komponente irgendwie kaputt ist und die aber dann 400 Mal die Komponente einsetzen und deswegen 400 Fehler auftreten? Oder kannst du da dazu was sagen?
Ich glaube, müsste man jetzt tatsächlich die einzelnen Fälle sich anschauen und mal gegen checken, was da genau los ist. Ich glaube, dass es so Wiederholungsfehler tatsächlich gibt. Dass da auch einiges auf Tooling zurückgeht, dass da vielleicht einfach fast fehlkonfiguriert ist auch. Letztendlich schwingt das Pendel da aber auch gleich wieder zurück im Sinne von, wenn das Wiederholungsfehler sind, ist es umso einfacher, das auch zu vermeiden. Also ich bin nicht sicher so, was wir daraus ablesen wollen. Ja, ist natürlich blöde, oder dass die Optik ist schlecht, wenn jemand dann mit 500 oder 800 Fehlern rausgeht. Auf der anderen Seite, wenn es dann wirklich nur 20 sind oder so, dann eigentlich umso leichter, da auch wirklich nochmal gegenzusteuern. Wenn wir wollen, können wir uns mal Fälle angucken. Ich habe Wikipedia die Validierung auch aufgemacht. Ich bilde mir ein, dass das sich jetzt verändert hat. Das sind ja Live-Links praktisch zu Wikipedia. Und ja. Hier sind jetzt gerade zwei Fehler, die ich jetzt sehe im HTML nur. Und obwohl es sind immer noch zwei, ja, vielleicht hat sich nicht viel verändert, aber
ja,
genau, die sind aber leicht.
Das Ergebnis, ja. Genau. Ja.
Eine Sache, die ich hier anführen würde und die ist ein bisschen nah an mir dran, gerade weil ich selber versuche, gerade auf Validiererseite ein bisschen mehr zu unterstützen, als Maintainer quasi. Ich habe mich tatsächlich in den letzten Wochen auch so ein bisschen durch die bestehenden Issues im HTML-Validierer durchgewühlt und was ich gesehen habe, ist, wir haben immer noch das Problem, dass es bekannte Probleme gibt und es gibt manchmal Fälle, wo der Validierer so ein False Positive wirft, wo etwas eben halt tatsächlich eigentlich richtig ist. Und wenn ich das in der Validierung selber in dieser Analyse sehe, nehme ich es schon raus. Das ist natürlich ein bisschen blöde so. Es macht die Arbeit schwerer, es macht die auch fehlerbehafteter. Aber das gibt es dann tatsächlich auch, also dass das vorkommt. Und wir hatten jetzt diese Fälle zum Beispiel, das sind Sachen, da habe ich mich selber noch drum gekümmert, aber dass wir zum Beispiel das Suchelement, also das Search-Element, war zum Beispiel gar nicht als valid erkannt worden. Aber das Element, glaube ich, selbst gab es schon seit 2023 in der Spezifikation. Und es hat wirklich gedauert, bis es jetzt auch vom Validierer erkannt wird. Das hilft nicht exakt. Das ist auch etwas, was man aber hier mal ansprechen muss.
Mhm. Ja, das wäre vielleicht auch noch so ein prozessuales Ding, ne? Dass immer wenn irgendwie eine HTML-Standard-Änderung stattfindet, dass auch irgendwie immer zumindest ein Bug-Report für den Validator geöffnet wird, dass das dann danach gerüstet wird. Ja. Genau, aber so generell betrachtest du das ja auch so ein Stück weit und würde ich das auch so sehen als so ein ein Proxy dafür, wie generell vielleicht an einem Projekt gearbeitet wird. Ne? Also genauso wie diese WebAIM-Geschichten. Also das deutet ja auf so eine gewisse vielleicht Selbstverständnis seiner Arbeit hin und vielleicht auch so eine ja Schlampigkeit, wenn man sowas macht. Und vielleicht die andere Frage, die ich noch habe, sind das alles Seiten, die serverseitig gerendert werden, weil wahrscheinlich so clientseitig gerenderte Geräte dann wahrscheinlich auch, die fallen hier alle wahrscheinlich unter den Tisch und da gibt's wahrscheinlich auch einiges an Verbrechen.
Ja. Also das ist auch noch ein bisschen schwierig, also ich hoffe nicht zu großes Thema jetzt im Zusammenhang mit dieser Analyse. Auch da eben mal kurz noch angemerkt, der Punkt ist eigentlich eher zu gucken, gibt es Validierungsfehler? Und das schreibe ich in der Regel auch in jede Analyse rein. Diese Zahl der Validierungsfehler kann eine Präzision andeuten, die man wirklich mit Vorsicht genießen muss. Also es geht mir in der Analyse vorrangig darum, einfach zu gucken, gibt es überhaupt Fehler? Und wenn es einen Fehler schon gibt, sehe ich also nicht nahe, also da ja, ist nicht konform, die Seite. Die Zahl der Fehler an sich ist dann nicht so relevant. Und das nimmt natürlich auch ein bisschen was raus, wenn man jetzt so Fälle hat, zum Beispiel das Server-Side, Client-Side-Rendering und so weiter. Was ich dieses Jahr angefangen habe, aber tatsächlich glaube ich, ich bin nicht sicher, ob und wie ich das angemerkt habe, ist zum Teil zu gucken, dass ich den hydriden Source-Code quasi nehme und den validiere. Weil man in der Tat manchmal nur das Scaffolding hat quasi, ne, nur das grobe Markup-Konstrukt eben halt selbst. Und da ist natürlich auch sehr dankbar und auf der anderen Seite natürlich auch noch trauriger, dann schon zu sehen, dass das HTML selber jetzt gar nicht korrekt ist. Aber natürlich ist es viel einfacher, hier Konformität zu erzielen im Vergleich zu all dem, was dann vielleicht noch nachgeladen wird und wo es vielleicht Attribute gibt, die nicht existieren, die nicht funktionieren. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, also es gibt Fälle, die ja letztendlich funktionieren können. Sagen wir mal, es gibt einige Fälle, wo zum Beispiel Attribute dann konstruiert sind, dann werden keine Data-Attribute benutzt, sondern irgendwie jemand benutzt, ich bin jetzt sicher, ob, also ich glaube Meteor oder ähnliches habe ich jetzt nicht direkt im Kopf, aber ich meine, es gibt Frameworks, die zum Beispiel wirklich hier proprietäre Attributsyntax haben. Das knallt in jedem Validierer, funktioniert aber trotzdem. Und deshalb ist, glaube ich, auch jemandem fällt auf, dass das und interessiert dann in dem Fall, dass es nicht valide ist. Der Punkt ist aber, wir haben in der Tat Fälle, wo sich die Leute einfach mal vertippen. Und die Sachen funktionieren nicht. Also es gibt hier ja tatsächlich schon einen Qualitätsaspekt, den man abfangen kann und den man messen kann, wenn man validiert. Und ich gebe hier jetzt ein bisschen mehr extra Kontext in diesem Feld, wenn wir sind jetzt von Server-Side-Rendering hergekommen. Also letztendlich aber, ja, also ich versuche es über zum Teil die Validierung vom hydrierten Source Code so ein bisschen mitzumessen, aber es gibt hier noch eine gewisse Unschärfe auch und da habe ich auch noch nicht unbedingt eine richtig gute Antwort drauf, weil es eben halt auch natürlich die Arbeit an der Analyse noch aufwendiger macht. Mhm.
Und genau, du hast irgendwann auch mal einen Blogpost geschrieben, ich glaube vor 2 Jahren oder so, dass du dir eigentlich wünschst, dass eben einfach valides oder gutes HTML-Schreiben wieder so ein bisschen höheren Stellenwert bekommt, als es das jetzt hat. Also man muss ja tatsächlich sagen, also aktuell hat das ja wirklich da keinen Stellenwert. Ne? Also da gehört natürlich auch so dazu, dass die Browser sehr forgiving sind, was fehlerhaftes HTML angeht. Also so ein bisschen wie bei CSS letztlich auch. Nochmal JavaScript fliegt einem ja alles um die Ohren. Das wird wahrscheinlich so seinen Teil dazu beitragen. Aber du sagst eben, eigentlich wäre das so was, da könnten wir uns alle irgendwie so ein bisschen dahinter stellen und irgendwie sagen, lass uns mal ein bisschen am Riemen reißen und sozusagen diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, indem wir eben alle unsere Produkte shippen, unabhängig davon, wie wir dies erzeugen, dass wir das einfach handwerklich gut machen.
Und das würde ich auch weiter vertreten oder das vertrete ich auch weiterhin. Es wird ein bisschen komplizierter gerade, aber ich lasse das mal eben aus, wenn man jetzt sich anguckt, was eigentlich mit dem Bereich der Frontend und der Webentwicklung gerade passiert. Ich glaube, das kann man sich vielleicht nochmal separat ein bisschen angucken. Aber wenn wir uns nur anschauen, dass wir als professionelle Web- und Frontend-Entwickler mit HTML-Beschäftigung, HTML produzieren und HTML abliefern, dann spielt Konformität aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und die ist nicht nur da, um damit wir letztendlich eine Messlatte haben, Standard auch für unsere Arbeit festlegen, sondern eigentlich auch, weil es für das Feld selber gut ist. Also ich glaube, auch es gibt hier einen Blickwinkel auch, wo man sagen kann, oder wo man dahinter fragen kann, was eigentlich Professionalität in unserem Bereich ausmacht, wenn wir den einfachsten Standard, den es gibt, den einfachsten objektiven Standard, nämlich der Konformität mit den Standards, kategorisch, effektiv und praktisch ablehnen, weil wir ihn gar nicht erst beachten. Ich tue mich da extrem schwer mit. Ich kann nachvollziehen, dass manche das hinterfragen, das ist immer legitim, aber ich sehe keinen Vorteil darin, genau das zu machen, weil ich habe es manchmal so schnippisch dargestellt, wenn ich jetzt irgendwie meinen Becher oder die Pflanze hier neben mir aufs Keyboard packe und das ein paar Zeichen ausspuckt. Ich meine, was ist der Unterschied? Also und ich validiere den Output, dann schmeißt mir ja validiere auch ein paar Fehler um die Ohren und das funktioniert nicht. Wo ist ja der Unterschied zwischen jetzt irgendwie was anderes einfach so und unbedacht irgendwie in der HTML-Seite schmeißen? Das ist natürlich jetzt ein bisschen provokant und ein bisschen übertrieben, aber letztendlich ein Tippfehler im HTML-Dokument hat genauso wenig Wirkung wie jetzt ein paar zufällige Zeichen, die ich jetzt eben, wie gesagt, durch zufälliges Bewegen meiner Tastatur irgendwie erzeuge. Und was ich damit nochmal akzentuieren oder betonen möchte, ist eben diese Idee einfach des professionellen Anspruchs, dass das, was wir machen, funktioniert, dass das, was wir machen, eben halt dem Standard entspricht.
Ja, genauso irgendwie dass wir Profis sind und dass wir Dinge eben zustande bringen, die vielleicht nicht Profis, also die uns von Nicht-Profis unterscheiden. Ne?
Ja.
Also ich, der Nicht-Profi wäre die Pflanze, die auf deinem Keyboard steht. Und genau, also ja, verstehe ich. Also so ist im Prinzip einfach in der Tat so ein Proxy für vielleicht in die generelle Einstellung, die man so zu dem ganzen Thema hat. Mhm. Ich glaube, das sieht man ja dann auch. Da wird genau so ein furchtbares CSS irgendwie dahinter hängen, wo irgendwelche, weiß ich nicht, Display absolut zum Beispiel drin steht oder
ja.
Überhaupt keine CSS-Architektur. Genau, und beim JavaScript wird vielleicht auch zusammen Copy and gepastetes Zeugs und diverse Frameworks und Third-Party-Tools zusammengemixt sein.
Ja.
Genau, und generell der nächste Schritt wäre ja dann wahrscheinlich nicht nur valides HTML zu schreiben, sondern, also das ist sozusagen ja der kleinste gemeinsame Nenner, würde ich sagen, ne? dass man das erstmal schafft und da ist es dann im Grunde ja wie bei Accessibility Testing Tools, ne? Das kann man ja auch, man kann ja denen gerecht werden und dann sagen die am Ende so, du hast alles super gemacht, du hast kein Alt-Attribut vergessen, du hast alle die Überschriftenstrukturen toll gemacht, aber das muss am Ende ja alles keinen Sinn ergeben. Also was im Alternativtext drinsteht, kann ja der totale Rotz sein. Und das heißt also, eigentlich ist das ja nur erstmal der kleinste gemeinsame Nenner und danach will man ja vielleicht auch einfach semantisch sauberes HTML formulieren, die richtigen Tags benutzen, die richtigen Attribute für viele Dinge. Da hast du dich auch viel mit beschäftigt. Ne? Du machst ja auch manchmal so Quizrunden, habe ich mitbekommen, wo du dann so rund um HTML auch so so Multiple-Choice-Umfragen machst und dann glaube ich, versagt die Mehrheit auch beim Beantworten, weil die natürlich auch immer ein bisschen tricky sind. Genau, also was macht ihr da irgendwie oder was sind deine Gedanken dazu, zu HTML-Semantik generell?
Du sprichst viele interessante Punkte da gerade an. Erstmal mit den Umfragen und diesen Polls, in der Tat so eine Sache, die ich ganz gerne auf Mastodon mache. Ich bin tatsächlich, ich finde es immer sehr, sehr interessant eigentlich generell dann zu sehen eigentlich und komplett ohne Wertung einfach mit der zusammen dann eben halt zu sehen, okay, wussten wir das? War das so bekannt irgendwie, dass HTML dies und das ermöglicht oder nicht ermöglicht oder dass es das gibt oder nicht gibt? Ich glaube, es ist jetzt hier in diesem Zusammenhang gerade ein bisschen abstrakt. Und ich sehe das schon häufiger, dass da, es gibt Themen, die sind Entwicklern der Community generell eher schon bekannt. Und dann kommt man manchmal in esoterischere Themen und dann, ja, da klingt's bei den meisten aus. Also bei mir jetzt, bei mich selbst eingeschlossen. Also ist bei mir eben halt auch so, ich gucke immer wieder durch die HTML-Spezifikation durch und man entdeckt dann immer neue Sachen. Und es gibt viele interessante, quirky, witzige, keine Ahnung, zufällige Sachen in der Spezifikation, ich würde es generell jedem in unserem Bereich empfehlen, die mal durchzugehen, auch wenn es eine wirklich enorme Spezifikation ist, weil es viel zu entdecken gibt und sich aber viele Sachen dadurch dann erschließen. Einen Schritt zurückgegangen bei dem, was du jetzt eben erwähnt hast. Also ich meine, Barrierefreiheit zum Beispiel ist auch ein sehr interessantes Thema, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Konformität. Ich glaube, wir alle erinnern uns daran, dass es im Laufe der Zeit die Idee gab, dass valides HTML im Zusammenhang mit zugänglichen HTML steht. Und so wie ich das ausdrücke, ist schon so ein bisschen, also es gibt dazwischen keinen direkten Zusammenhang. Und wir haben das letztendlich gesehen, das waren sehr interessante Änderungen in der WebCAC-Spezifikation. Den Passus, ich habe das Success Criterion jetzt nicht mehr im Kopf, aber vor 2-3 Jahren rauszunehmen und zu sagen, okay, das ist jetzt keine Anforderung mehr, dass das Markup konform sein muss. Und da gab es, glaube ich, auch viele, die sich dann dagegen gesträubt haben. Das war eigentlich sehr interessant wiederum zu sehen, weil es gibt auf jeden Fall Leute, die sich darum kümmern und denen das daran liegt, dass wir konformes HTML produzieren. Aber hier musste man wirklich sagen und konnte man gut argumentieren, hier gibt es keinen Zusammenhang zur Zugänglichkeit und zur Barrierefreiheit und das kann rausgenommen werden. Und es ist, ich glaube, wir hatten uns vor der Episode kurz mit Manuel Matusevic, ich glaube, er hat das auch schon akzentuiert, ich glaube, er hat so eine Experimentenreihe oder mal so Beispiele gebracht, wo eben, glaube ich, valides HTML nicht zugänglich war oder umgekehrt. Und wir wissen es aus der Praxis, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Aber nichtsdestotrotz, auch ganz zurück zu dem, was du meintest und wie du gerade angefangen hast, es ist wirklich nur die Basis. Es ist nur das Fundament. Wir wollen sicherstellen, dass wir HTML schreiben, was wirklich HTML ist. Ich nenne es selber, mag es manchmal auch, da provoziere ich bewusst so ein bisschen, dass ich das so als Fantasy-HTML deklariere, so erfundenes Fantasie-HTML eben halt, dass wir ganz oft in der Praxis sehen und das wollen wir, glaube ich, als Leute, die professionelle Webentwicklung betreiben, eben eigentlich nicht produzieren. Ich glaube, das wollen wir auch bei keinem Anwalt sehen, dass er Fantasy-Recht produziert oder ein Arzt, der Fantasy-Medizin produziert. Wir wollen genauso wenig eben halt einen Entwickler, der Fantasy-HTML schreibt. Und da sind wir irgendwie nie gelandet.
Ja, ich glaube, so der Zeitpunkt, wo wir da am nächsten dran waren, ist vielleicht so, ich würde sagen, so um die, nach der Jahrtausendwende, als so Webstandards und auch Webstandards-Evangelisten, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland die Webcrowds, sehr stark die Werbetrommel gerührt haben, eben für valides HTML und eben HTML ohne Formatierungsanweisungen wie eben Center und Font und so, sondern das eben alles dann ins Stylesheet auszulagern, die ja zu der Zeit auch noch relativ, in Anführungszeichen, neu waren. Also ich finde da war das war auch so eine Zeit, wo alle dann diese Validatoren-Badges sich auf die Seite drauf gepackt haben und eben danach gestrebt haben, ihren Code valide zu gestalten. Aber das gibt's schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, wann das irgendwie aufgehört hat. Vielleicht weil wir das größtenteils irgendwie die Message irgendwie durchbekommen haben.
Es ist eine interessante Frage, wie das dann unterging. Also klar war das kein Massenphänomen. Ja, wobei ich bilde mir ein, vielleicht weißt du das noch, ob WordPress nicht sogar in den Default Themes sogar auch mit validen HTML CSS Links kam. Ich bilde mir ein, dass das sogar noch dabei war. In den 2000ern war das nicht sogar in der Sidebar?
Das weiß ich nicht mehr.
Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Also das wäre natürlich dann sowas, das wäre natürlich dann irgendwie wirklich so zusammenbringen von sagen wir mal, so ein bisschen diesem Entwicklerthema in den Mainstream fast, wo sich Menschen einen Blog installieren und dann hat man in der Sidebar vielleicht noch irgendwas, so einen Link zu das valides HTML, valides CSS. Ich finde es großartig, also gerade in unserem Bereich einfach. Wir sprechen hier über professionelle Webentwicklung. Finde ich es großartig. Ich sehe es regelmäßig übrigens, ja, regelmäßig würde ich schon sagen, nicht häufig, aber regelmäßig, auf Archivseiten oder auf alten Seiten, die ich eben halt für Font & Dogma nach rausnehme. Also ich gehe regelmäßig durch, ich mache das jetzt gerade, ich kann es eben als Beispiel bringen, weil ich gerade durch die ganzen alten Ajaxian-Seiten gehe Und einige der Hörer werden Jaxian vielleicht auch noch kennen. Und dort eben halt zum Teil auch die Pfeiler von links weiterverfolge und ganz oft führt das zu Blogs und von Leuten, die auch immer noch im Feld unterwegs sind, die auf ihren Webseiten dann eben halt wirklich unten ein valides HTML, valides CSS stehen haben. Ganz, ganz großartig. Das war noch ein anderes Ethos irgendwie so oder eine andere, ja, Berufsethik, wenn man so will. Das war noch so ein anderer Anspruch und das ging in der Tat ganz verloren. Ich bin mir nicht sicher, warum. Ein Schuss ins Blaue ist gerade, dass das vielleicht verloren ging, einfach mit den Ansprüchen oder den Nicht-Ansprüchen, die uns gegenüberstehen in unserem Arbeitsumfeld. Kein Arbeitgeber fragt danach. Also ich wüsste jetzt nicht, dass irgendjemand sagt hier, ja, ich stelle euch als Frontend-Webentwickler ein und mein Anspruch ist, dass wir nur valides HTML shippen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört, dass irgendeine Firma das wirklich so formuliert. Vielleicht steht es irgendwo in die Coding-Guidelines noch mit drin, aber dass das ein hartes Kriterium wäre. Ich
kannte das früher, wenn man irgendwie eben barrierefreie Seiten bauen musste, dann haben diese Auftraggeber, du hast es ja auch gesagt, das war ja mein Kriterium für die WCAG, die haben dann eben das durch diesen Validator geschickt. Oder ich weiß auch sonst, glaube ich, Kunden haben das damals gemacht. Also sagen wir mal, lass es mal vor eben, ja, leider 20 Jahren schon oder 15 Jahren gewesen sein. Ja. Genau, da gab es eben solche Rückfragen, so ich habe jetzt mal hier meine neue Seite da durchgeschickt und so, und das aber hier ist, der hat ja ganz viele Fehler gemeldet, ja. Und dann, genau, muss man das entweder erklären, weil der Validator, wie du ja auch schon gesagt hast, manchmal Dinge nicht weiß, ne? Ja. Ich glaube auch manche Meta-Angaben und so, die sind dem übel aufgestoßen, die aber im Grunde ihre Daseinsberechtigung hatten. Oder man hat halt wirklich da geschlampert und dann nachgebessert. Ja.
Ja. Ja, die Arbeitgeber wünscht man sich ja, dann nochmal zurück. Ich glaube, es hat sich geändert, oder nicht? Also,
absolut.
Ja, also, wie du es formulierst, ich glaube auch genau, gerade in dem Zugänglichkeitsumfeld dann auch noch eher. Und das hat wahrscheinlich schon geholfen. Also, es hat sicherlich geholfen, dass letztendlich wir einen höheren Anspruch auch fürs HTML geerbt haben. Leider eben halt nur kleiner Zusammenhang hier, der jetzt das nicht überlebt hat, wahrscheinlich.
Ja. Ja, genau so. Ich denke wahrscheinlich wirklich, also dadurch, dass die WCAG das rausgenommen hat, also was ja im Grunde auch okay ist, ne? Also weil es ist ja tatsächlich, also das Accessibility Tree, der funktioniert ja auch wunderbar mit nicht validem HTML, also oder vielleicht irgendwann dann auch nicht mehr, aber so im Großen und Ganzen gibt's da keinen so einen riesen Kausalzusammenhang. Aber klar, das hat dann natürlich irgendwie so dem Ganzen so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Und generell glaube ich einfach, dass die Browser so gut sind, darin Fehler auszubügeln, wird auch seinen Teil zu beigetragen haben. Und dann kommt natürlich dazu, dass die Ansprüche auch stark gestiegen sind in anderen Bereichen, so dass irgendwie heutzutage ist halt irgendwie Performance wichtig und, weiß nicht, technische Suchmaschinenoptimierung, da ist Google stört sich ja jetzt ja auch nicht an invalidem HTML, also ist ja eigentlich so, glaube ich, einfach so, damit rechnen die im Normalfall ja sowieso, also dass das alles ein Riesenhaufen Müll ist, den sie da verarbeiten müssen und also den Kampf haben die da eh schon abgegeben. Dadurch ist das eben einfach nicht mehr so im Fokus.
Ja, das ist, was du sagst, auch mit Performance ist wiederum interessant, bringt mich vielleicht auf so eine Tangente. Es gibt einen klaren Bezug hier, der aber auch ein bisschen nischiger ist, der ein bisschen esoterischer ist, und da arbeite ich selber gerade da zusammen mit einer gewarteten Fassung von HTML Minifier, wird den meisten wahrscheinlich oder vielen wahrscheinlich auch geläufig sein, also Tooling, um HTML zu minifizieren. Das wurde in den letzten Jahren nicht gewartet. Ich habe einen Fork übernommen, den ich weiter aktiv warte. Und in dem Zusammenhang, ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich die erste, also mal abgesehen davon, eben aufzuräumen und zu sehen, dass die Dependencies und so akkurat und aktuell sind und so weiter, beschäftige mich gerade mit einer neuen Funktionalität, die darum geht, eben halt Attribute und Attributswerte rauszunehmen, die auf Defaults zurückgehen. Ein Beispiel wäre hier zum Beispiel, anstatt Input-Type-Text einfach Input zu schreiben. Und das ist eine Sache, die auf die man auch eben halt optimieren kann. Also ich mag den Gedanken, ich würde es erstmal ein bisschen damit experimentieren wollen, aber letztendlich ist das eine valide Möglichkeit, eben halt das HTML zu reduzieren und geht auch in die Richtung, eben halt letztendlich Performance wiederum zu optimieren, was wir übrigens ja auch in dem Fall sehen, was das Auslassen von funktionalem Markup eben mal anbelangt. Eben auch eine andere Sache, auf die ich mich spezialisiere und auf die, mit der ich mich gerne beschäftige, weil es uns ermöglicht, ganz andere Art von HTML zu schreiben. Aber an dem Punkt gibt es eine Überlappung, oder beziehungsweise es gibt deshalb eine Überlappung, weil das Ziel ist, dass das HTML immer noch korrekt ist. Aber HTML uns Möglichkeiten gibt, tatsächlich hier mehr für die Performance zu machen. Und das Interessante ist auch da, irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Feld HTML irgendwie vergessen hat. Es ist irgendwie alles ist weitergebraust. Wir haben wahnsinnige Frameworks, wir haben die Standards unglaublich weiterentwickelt. Also vor allen Dingen, wenn man sich CSS anguckt, das ist kein Vergleich mehr wie vor 10 und vor 20 Jahren. Das ist unglaublich. Also da könnte man jetzt wahrscheinlich zig Episoden an sich mitfüllen. Also was wir da gesehen haben. Und auf der HTML-Seite verhalten wir uns weiter, wie es ist vielleicht stimmt man es in den, das ist nicht so schlimm wie in den 90ern, aber so Anfang 2000er. Also da ist nichts passiert. Mhm. Und letztendlich gibt es aber Sachen, und ich glaube ganz spannende Sachen, die wir machen können, um HTML zu verkleinern, kompakter zu schreiben und letztendlich wirklich da wirklich was rauszuholen, auch aus Performance-Sicht. Und ich glaube, es gibt auch einfachere Wege, HTML zu schreiben, als das, was wir in den meisten, in eigentlich allen normalen Kursen finden.
Wie meinst du das? Also wie ist das Letzte gemeint?
Ich muss jetzt spontan probieren. Es ist tatsächlich was, wo ich mich ein bisschen mit rumtrage, gerade im Sinne, da vielleicht auch ein kleines Büchlein ein bisschen mehr zu schreiben, weil ich glaube, das bedarf tatsächlich der Ausführung so ein bisschen. Aber diese Art von HTML zu schreiben, wie wir sie auch unterrichten könnten, fußt tatsächlich mehr auf der Idee, das Optionale wegzulassen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, weil man nicht HTML anfangen muss, um nur zu denken, okay, wie ist jetzt ein Dokument strukturiert? Man hat seine HTML-Tags, man hat die Head- und Body-Tags und so weiter, man hat dann diverse Elemente, mit denen man dann arbeiten kann. Aber das minimalste HTML-Dokument, was man schreiben kann zum Beispiel, und ich glaube, es kann man anders vermitteln dann, ist, wenn man seine Doctype-Deklaration eben halt ein Title-Element hat, um den Titel anzugeben, und dann geht's los. Und das fußt komplett auf der Idee von optionalem Markup. Also es ist valider HTML-Code. Man hat eben halt die HTML, also Tags, Head-Tags und etc. eben ausgelassen und könnte jetzt sofort loslegen und sagen, man schreibt zum Beispiel, man könnte es jetzt unterrichten, zum Beispiel, man schreibt eben ein paar Absätze und man hat nur die öffnenden P-Tags in dem Fall. Ja. Und ich mag den Gedanken, das wäre dann zu sehen, eben halt, dass uns das einen anderen Zugang zu HTML schon ermöglicht, dass man es anders unterrichtet, aber auch man ein anderes Verständnis hat als diese Warte, ich nenne das gerne sonst XHTML, HTML, also die Idee eben halt, dass man kategorisch alle Elemente benutzen muss und diese auch schließen muss. Und das ist übrigens auch etwas, was mich echt verwundert, weil wir historisch gesehen so einen massiven Einfluss von XHTML haben, der immer noch nachwirkt. Ja. Aber trotz vieler Leute, die jetzt sicherlich ins Feld gekommen sind, seitdem XHTML eigentlich schon keine Rolle mehr spielt, das sich weiterhin irgendwie hält. Ich habe jetzt bisher zumindest noch nicht wahrgenommen, dass Leute, die jetzt in den letzten 10 Jahren ins Feld gekommen sind, das hinterfragen und sagen, hey, man kann HTML doch komplett so schreiben. Und ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. In dem Sinne, keiner validiert HTML, um dann halt mal zu gucken wiederum, okay, was brauche ich hier eigentlich? Und da haben wir jetzt so eine Mischung, und ich höre da in dem Sinne eben da eben ein, weil wir haben eine Mischung aus konformen HTML, validem HTML, wir haben Performance-Punkte, wir haben die Geschichte der Sprache, und jetzt sitzen wir hier eben halt und unterhalten uns über HTML, aber haben wir HTML richtig verstanden? Haben wir HTML überhaupt richtig benutzt? Und das ich eben kurz offen.
Ja gut, was du erzählst, hat ja auch damit zu tun, dass irgendwann im Zuge von HTML5 tatsächlich dann auch mal der Parser standardisiert wurde. Ne? Das war ja früher noch so ein bisschen so ein Spiel mit dem Feuer. Je nachdem, welcher Client dann ankommt, kommt er halt mal mit bestimmten Dingen klar oder auch nicht. Das war ja auch damals echt anstrengend. Also, dass dann immer die Rückmeldung kam, so hier in dem Browser ist aber, sehe ich irgendwas nicht. Und dann, okay, der Parser von dem arbeitet anders und irgendwie ich habe Scheiße gebaut oder so. Und der ist dann ausgestiegen, während die anderen Browser es halt nicht gemacht haben. Aber das ist natürlich, das dann so, ja, das ist spannend, dass es so eben nicht das HTML, das deine Eltern geschrieben haben, ne, sondern irgendwie einfach so ein Level drüber. Ich habe auch so ein altes Buch, glaube ich, hinter mir im Schrank stehen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das noch sehe. Das war auch so ein ganz altes Performance-Optimierungsbuch, noch bevor Steve Sauders irgendwas geschrieben hat. Und tatsächlich hat das, da ging es eben auch so viel um diese Dinge, die du da auch erzählt hast, eben dass man Leerzeichen, Anführungszeichen, schließende Tags, nicht überall, aber eben bei bestimmten Elementen weglassen kann und sein HTML dadurch eben viel kleiner bekommt. Ja, ich weiß nicht, heutzutage ist vielleicht auch so ein bisschen so dieses, dass man eben sagt, so ja, keine Ahnung, wir haben ja Gzip und Brotli und so und ist es dann überhaupt wichtig? Vielleicht wird das auch aus dem Aspekt heraus nicht gemacht.
Das sind alte Argumente, die aufkommen. Ich erinnere mich an Gespräche da Ende der 2000er schon genau dazu so Einwände, so dass mit Komprimierung das nicht der Fall ist. Ich tue mich da deshalb schwer mit, weil das wird einem genauso vorgeworfen, wie sagen wir mal, als Ring geworfen, wie man jetzt hingeht und sagt, hey, kannst auch optimales HTML einfach auslassen. Empirisch deckt es sich auch nicht. Also ich benutze selber dieses Vorgehen oder ich lasse optionales Code schon seit eben halt auch Ende der 2000er im Grunde aus und beobachte im Grunde erstmal Performance-Verbesserung. Ich glaube, man kann Fälle konstruieren und man kann Fälle wahrscheinlich auch beobachten, wo das dann im Zusammenhang mit der Komprimierung vielleicht sogar mal, aber ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es gibt so Randfälle, wo es vielleicht größer sein könnte. Aber ich glaube, hier reden wir nicht über HTML, sondern wir reden über Eigenarten der Komprimierungsalgorithmen. Und das ist ein anderes Thema dann letztendlich. Und ich glaube, man kann das Thema auch nicht komplett isolieren, weil hier auch ein Zusammenhang damit besteht, wie wir eben HTML schreiben. Also wie zum letzten Punkt eben halt einfach. Ich glaube, das ist eben halt was wir gar nicht kultiviert haben, was wir als Feld uns überhaupt nicht angeguckt haben. Und das ist wirklich auch ironisch. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal in dem, auch von Manuel, dem Adventskalender dazu HTML, mal ein bisschen geschrieben. Dann hatte ich so ein Beispiel mal herausgekramt aus den 90ern, ein HTML-Dokument, was sehr interessant war, im Sinne, dass es schon eben halt optionales HTML ausließ. Und es war, glaube ich, noch mit einem HTML3 oder HTML4 Dokumententypen. Das Interessante war, es war ein ganz altes HTML-Dokument, aber eigentlich aus meiner Sicht oder aus der Sicht, die ich da vermitteln versuchte, eigentlich auch ein sehr modernes Dokument. Aber die Ironie ist eben halt, wir sind da als Feld irgendwie nie ganz hingewandert. Und ich will das nicht bewerten, ich möchte nur sagen, das ist eine Beobachtung, die ich teile und dass das eigentlich interessant ist. Und natürlich auch, wenn man sich mit HTML ein bisschen mehr auseinandersetzt, ja, ist natürlich auch ein spannendes Thema, aber und gleichzeitig auch ein bisschen frustrierend.
Ja. Ja, also eigentlich ist ja dein Plädoyer vielleicht irgendwie so, also das ganze Feintuning, die ganzen Bemühungen, die so manche vielleicht in so TypeScript-Typings stecken, damit sich das irgendwie gut anfühlt. So, da wird ja auch viel Arbeit reingesteckt. Man kann das ja auch immer hören bei den Folgen, die der Peter und der Stefan aufnehmen. Die machen immer regelmäßig ihre TypeScript-Folgen, wo sie dann auch so Edge-Cases und Sonderfälle besprechen, weil TypeScript ja im Grunde fertig ist und dann bleiben ja nur noch diese Cases übrig, aber da kann man sich auch ewig mit beschäftigen, aber man tut es eben halt einfach irgendwie nicht mehr mit HTML, ne? Das ist so ein bisschen schade.
Ja.
Gibt's so ein bisschen so eine Unwucht. Ja.
Es ist total seltsam, meine ich oder nicht, weil wenn man sich überlegt, HTML ist immer noch zentral, ist die zentrale Sprache fürs Internet, könnte man jetzt so argumentieren auch, also weil wir darüber halt einen Content strukturieren, das ist das Rückgrat von allem, aber das optimieren wir nicht. Also im Grunde haben, das muss einem auch erstmal jemand erklären eigentlich, warum wir das eigentlich nicht machen. Also jetzt mal einfach so dahingestellt. Ich finde es auch interessant, weil das immer noch eben halt, das ist, glaube ich, eine, wenn man es erstmal sieht, glaube ich, kann man es auch nicht mehr nicht sehen, im Sinne von, dass hier eben halt wirklich noch Potenzial besteht und dass wir, wo unser ganzer Bereich weiter reift, eben halt, dass wir letztendlich da auch nochmal ran müssen. Und ich wäre schon überrascht eigentlich, auch wenn das nicht auch nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das andere ist, was man auch mal kurz an, oder was ich eben frei bin anzumerken, ist, dass unser Tooling auch nicht hilft. Also wir haben Frameworks und wir schreiben Apps und Seiten auch auf eine Art, die zum Beispiel auch dieses Schließen von Elementen eher bevorzugt. Also dass man, ich glaube, mich hat es damals schon, das ist jetzt schon lange, dass ich nicht mehr irgendwie groß mehr mit Vue gemacht habe, aber dass man allein eben als Komponenten hat oder Module hat, die auch immer darauf fußen, dass man irgendwie ein öffnendes und ein schließendes Tag hat. Das ist XML, XHTML-Denken. Das ist nicht HTML-Denken. Das ist da nie gelandet. Interessanterweise, ich habe das irgendwann mal übernommen, ich glaube, das war etwas, was ich mir letztes Jahr mal näher angeguckt habe, mal überhaupt die ganzen JavaScript-Frameworks rauszufischen, mal zu gucken, wie gehen die eigentlich mit HTML um. Das war, müsste ich selber auch raussuchen, also das habe ich irgendwo in meinem Blog dann veröffentlicht, aber es war, glaube ich, gar nicht so schlimm. Es war nicht so dramatisch, wie ich dachte. Ich hatte mal so gerne auch den Eindruck, so okay, wir erben den ganzen Kram nur von den Frameworks. Natürlich nicht, weil wir sind diejenigen, die diese Frameworks benutzen und letztendlich wir entscheiden, was wir dann damit machen und was kommt hinten raus. So, aber auch da gab es dann Sachen, wo man schon sagt, da fängt schon so ein bisschen an, man merkt das schon. Ne? Sie sind absolute Spezialisten am Werk, ganz großartige Leute mit super viel Erfahrung, aber HTML-Optimierung war nicht eine davon. Also, oder war nicht die Spezialisierung. Und das merken wir eben halt.
Ja, da könnte man halt dann irgendwie höchstens irgendwann hingehen und deinen HTML-Minifier, den du, an dem du mitarbeitest, irgendwie dann noch hinten dran an die Pipeline dran bauen, ne? So, um das dann hinzubekommen.
Ja, das wird zum Teil ja auch gemacht. Also ich glaube, gerade von Yuri dann, also Kangax, der den Original HTML Minifier gezaubert hat, also aus meiner Sicht auch absolut kritisches Webtooling halt, was man gar nicht genug betonen kann, also wie wichtig das neben sowas wie dem Validierer eigentlich ist für uns, dass das ja auch oft passiert. Also ich glaube, Eleventy, wenn ich mich nicht täusche, da kommen genug Beispiele zum Beispiel auch raus, die das von, das ist gleich mit, als der Dependency dabei ist und damit schon gleich die Möglichkeit besteht, auch zu optimieren. Und das ist auch gut. Aber wir haben es wahrscheinlich, also das ist ein Punkt dann immer, halt die Optimierung von dem HTML. Aber wie gesagt, letztendlich würde das immer noch auch, wische immer noch die Möglichkeit, dass der Output nicht unbedingt konform und valide ist. Und hier wiederum auch zum Tooling. Also auch das ist eine Sache. Wir haben auch da Möglichkeiten. Es gibt einige Packages. Auch das ist etwas, was ich mir selber auch, das ist noch nicht zu lange her, auch glaube ich dieses oder letztes Jahr, näher mal einige NPM-Packages zum Beispiel angeguckt habe zur HTML-Validierung. Aber da, es ist nicht toll. Also da merkt man dann noch am ehesten, dass uns da Aufmerksamkeit fehlt. Da gibt's dann Pakete, die kommen dann zum Beispiel nicht mit optionalem, also ausgelassenem Code klar, was aber eigentlich Unsinn ist für einen Validierer. Also weil es valides HTML ist. Das sollte ein Validierer, sollte damit umgehen können. Ich glaube, es gab andere Fälle dann mit schlimmeren False Positives und so und andere Sachen, die einfach zu schwer sind, überhaupt umzusetzen. Also auch das gab ein Bild wieder, wo man sagte so irgendwie, okay, hier fehlt nochmal das Tooling überhaupt, wo jemand wirklich dann, wo wir die Arbeit der Leute auch einfach machen können. Und das ist auch ein Teil dieser Developer Experience. Die muss natürlich auch stimmen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ein weiterer Punkt, den wir hier in unserem Gespräch hier mit aufpacken können. Ich glaube, das ist so eine Sache, die wahrscheinlich, da haben wir in anderen Bereichen viel bessere Arbeit gemacht. Also da ist die DX viel besser als das, was wir mit Validierung zum Beispiel sehen.
Ja, stimmt. Ja, das ist alles stehen geblieben. Ne? Da hat sich irgendwie nichts getan seit 15, 20 Jahren gefühlt. Ja. Ja, und das andere, was du erzählst, ich finde, das so ein bisschen erinnert mich das ja auch an die Umstellung von XHTML wieder zurück auf HTML5. Also es gibt, glaube ich, nicht mehr so viele Leute, die so XML-artige Syntax schreiben. Also ich meine, es war ja eh nie richtiges XML, ne? Aber eben so mit diesen Self-Closing-Tags und so, ich glaube, das haben wir auch abgelegt mittlerweile wieder. glaube ich, vielleicht täusche ich mich da auch, aber so ist mein Gefühl. Und das war aber auch nicht so, das ist ja auch viel Muscle Memory, die man dann sich wieder abtrainieren muss, weil sie einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
Das ist ein interessantes Thema. Also würde mich jetzt auch gerade interessieren, wo wir da Zahlen, metrikenmäßig jetzt eigentlich gerade stehen. Ich habe schon den Eindruck, dass das immer wieder, es scheint so ein beliebtes Thema fast zu sein, also was ich immer mal wieder aufpoppen sehe, dass es durchaus Entwickler gibt, die gerne Void Elements eben halt schließen, obwohl es nicht notwendig ist. Und das ist natürlich auch immer so ein Punkt. Also ich glaube, es ist okay, glaube ich. Wir machen, glaube ich, in unserem Leben und in auch anderen Bereichen Sachen, die nicht notwendig sind. Ich glaube, das ist völlig normal, aber für uns als, wie gesagt, als Entwickler ist das, glaube ich, immer so eine Sache, wo man erstmal eigentlich innehalten muss und sagen muss, okay, also es müssen wir ganz kurz und regelmäßig mal immer mal einen Check machen. Okay, ich mache hier was, was nicht notwendig ist. Macht das Sinn? Und es ist interessant, wie gesagt, ohne Wertung alles, zu sehen, dass wir durchaus Leute haben, die sagen, ja, mache ich trotzdem. Aber es ist auch, kommt aber auch kein großer Grund dann dabei raus. Es ist jetzt nicht so, dass gesagt wird, irgendwie, also dass da jetzt irgendwie, da kommt auch nicht irgendwas hier, das ist Optimierung für Komprimierung oder so, oder das ist Optimierung, weil meine Teammitglieder alle irgendwie XML-Fans sind oder sowas. Also das ist so irgendwie so nur was, nee, ich ändere das nicht.
So Ästhetik, kann man sagen, ne? Also oder persönliche Vorliebe der Person, ja. Also kennt man ja, ne? Also man hat ja bestimmte Vorstellungen, auch deswegen hat man ja auch hier seine ESLint-Rules und vielleicht seinen Prettify, Prettier-Setup, meine ich. Und man könnte es auch alles anders aufsetzen und anders schreiben, aber dann fühlt man sich irgendwie unwohl wahrscheinlich, weil das eben einfach so das Bettchen ist, das man sich so gemacht hat und dem man sich wohlfühlt. Und das dauert dann immer eine Weile, also man bewegt sich schon, aber eben langsam, und das merkt man dann immer nur, wenn man so wirklich alten Code von sich selbst öffnet und denkt so, holy shit, wie habe ich eigentlich den Kram damals geschrieben, das ist ja echt gruselig. So.
Ja. Ja.
Aber vielleicht müsste man da wirklich noch mal ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren. Ich sehe auch keine Vorträge auf Konferenzen irgendwie so richtig, die so das thematisieren. Ist ein total nischiges Thema. Aber umso cooler, dass du dich darum kümmerst und so dieses Wissen irgendwie versuchst zu vermitteln und zu transportieren und auch da so ein bisschen weiß ich nicht, so Evangelismus betreibst, so als Individuum.
Ja, es ist, also ich muss sagen, also aus der Sicht eben, es ist ein dankbares Thema, in Anführungszeichen, weil unser Feld so unglaublich komplex geworden ist. Und hier muss man eigentlich vorsichtig sein, also so wie ich es jetzt gerade ausgedrückt habe, weil ich glaube, HTML hat immer darunter gelitten, dass es so zugänglich ist, dass es so einfach zu lernen ist, dass jeder, ich generalisiere bewusst, denkt, es ist eine einfache Sprache. Aber es gibt, das ist eine, ich weiß nicht, wo der PDF-Output jetzt gerade steht, aber es sind ungefähr 2000 Seiten. Die Spezifikation ist komplex, ist groß. Und das ist nicht etwas, was man einfach nur eben halt mit ein paar Kursen oder ein paar Artikeln oder sowas lernt. Da steckt eine Menge hinter. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen was, was man vielleicht hier sehen kann. Wir unterschätzen HTML einfach noch immer. Wir nehmen HTML nicht ernst. Das ist so, ich glaube, in manchen Bereichen sehen wir es ganz deutlich. Ich hatte schon immer den Eindruck, auch zurückdenkend, ich glaube, Softwareentwickler, die wirklich mit anderen, mit moderneren, mit komplexeren, mit anderen Programmiersprachen aufgewachsen sind, hatten, glaube ich, immer eher, für die hat sich, glaube ich, HTML immer schon komisch angefühlt. Ich meine, es ist eine Dokumentensprache, würde ich auch erstmal das ein bisschen abgrenzen wollen, dass das einfach erscheint. Aber das hat uns, glaube ich, wirklich eher behindert. Und behindert uns noch immer noch, weil wir nicht weiterkommen. Also jeder denkt eben gleich, oh ja, das sind irgendwie spitze Klammern und dann gibt's da 112 Stück davon. Und ja, okay, alles klar, kann ich. Und das sehen wir, das Ergebnis.
Ja. Ja, genau. Das ist ja auch das, was der Manuel, den wir in der vorherigen Revision ja auch zu Gast hatten, auch regelmäßig beklagt. Einfach die Tatsache, dass es halt alles nur von nur Diff-Suppe ist und Spans und genauso auch das vorhandene Vokabular, egal, ungeachtet der invaliden Formen, die es vielleicht gepresst wird, auch ist. Überhaupt nicht genutzt wird. Also gibt's ja wirklich einfach viele, ja, so blinde Flecken letztlich in dem Bereich.
Ja.
Ja, aber andererseits, genau, also vielleicht ist es dann deswegen aber auch wirklich ein guter Indikator, dass wenn man denn jedem Frontend oder die Frontend-Qualitäten von jemandem bewerten möchte, man eben dann in seinen HTML-Quellcode hineinschaut und das sagt dann, das spricht dann zu einem und erzählt einem viel vielleicht über die Person oder das Team hinter einem Projekt.
Eigentlich ja, also eigentlich ja, sollte es. Aber ich glaube, wir sind leider auch hier an so einem Punkt angekommen, was das, ich meine auch als Hiring Manager, als jemand, der durchaus eben halt Frontend-Spezialisten einstellt. Ich habe übrigens ich habe das auch mal schnippisch so formuliert, als Einstellungstest müsste man für einen Frontend-Entwickler eigentlich sagen, validiert man HTML, CSS und jemand, der nicht validiert, kann eigentlich nicht eingestellt werden, weil das so basisch ist. So basisch. Aber das, natürlich, das Kriterium benutze ich so selber jetzt auch nicht. Aber das Traurige ist eben eigentlich, ich lasse es mal formuliere es als Frage, was können wir wirklich da ablesen? Und was ich auch beobachte eher und was wir, glaube ich, auch durchaus, denke ich, in anderen Firmen und generell beobachten können, ist halt, dass wir ganz andere Faktoren auch beurteilen, wenn wir eben zum Beispiel wirklich von einem Entwickler einstellen. Und da wird, glaube ich, sehr viel, also da lassen wir sehr viel durchgehen. Zum Teil gut. Ich glaube, wir müssen immer auf den Menschen achten. Das dürfen wir, glaube ich, grundsätzlich, das vergessen wir, glaube ich, viel zu häufig. Es geht um den Menschen und die haben durchaus, jeder hat dann so sicher, oder die meisten haben sich wirklich mit ihrem Fehler auseinandergesetzt und jeder macht auch Fehler, etc., etc. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben halt so Sachen. Ich glaube, wenn wir den HTML-Code von jemandem sehen, was können wir wirklich sagen? Was können wir wirklich sagen, weil einfach unser Feld nicht wirklich gut vorlebt? Also von wem haben die das? Also das haben die da wirklich von Koryphäen. Das haben wir von Leuten, zu denen wir auch schauen, wo wir sagen, wow, macht super Arbeit. Und dann guckt man mal, dann poppt man eben die Motorhaube hoch und sagt sich, oh Mann, was ist das hier? Mhm. Also und das haben wir wirklich bei absoluten Koryphäen. Und das ist halt so das Problem, wo den Leuten, also ich glaube, da kommen wir auch nur von weg, wenn wir wirklich sagen, okay, wir machen Validierung. Das muss vorgelebt werden. Wir müssen validieren, weil dann können wir auch ernsthaftere und bessere Diskussionen führen zu Barrierefreiheit, zu Semantik, Performance und so weiter. Das wäre eine Basis. Aber aktuell ist es Kraut und Rüben. Jeder schreibt das, wie er will. Es wird, ich glaube, es ist tatsächlich ein Feature von mir. Es ist gut, dass wir das haben, eine unglaubliche Fehlertoleranz. Es wird vernünftig angezeigt, aber es ist handwerklich schlecht gemacht.
Ja, es ist halt gut einfach für die, es ist gut für die Masse. Genau, das The Web is for Everyone ist ja auch so ein bisschen das Motto, ne? Da, also dafür ist es ja auch gut, dass es so ist. Aber ja, von Profis könnte man ein bisschen mehr erwarten, so vielleicht. So. Ja, cool. Ja, gutes Thema. Ich find's mega gut. Ich reiche das auch so mal den Anstoß an unsere Hörenden weiter. Erzählt mal, oder wenn euch dazu was einfällt. Das kann man ja auch kontrovers sehen, ne? Also gerade die Tatsache, dass es am Ende ja eigentlich gar keinen messbaren Impact hat, wenn man schrottiges HTML schreibt oder ja invalides HTML. Also das ist ja das einen Leid und das anderen Freud. So was denkt ihr dazu? Schreibt uns das gerne auf den verschiedenen Social Media Kanälen oder hüpft zu uns in den Community Slack und sagt mal, was so eure Gedanken dazu sind, wenn ihr Gedanken habt. Genau, ansonsten kann ich nur empfehlen, folgt auf jeden Fall dem Frontend Dogma Account. Ist der nur auf Mastodon oder ist der auch auf anderen Plattformen?
Da,
ansonsten die Webseite.
Ja, auch, genau, ne? Webseite und ansonsten ja Mastodon und Blue Sky.
Genau, und wahrscheinlich hast du auch einen RSS-Feed
oder ja. So? Ja. Ja, genau, ist auch alles verfügbar.
Ja, cool. Genau. Und du selber bloggst dann auf deinem eigenen Blog, also myyard.com, auch regelmäßig und viel, vor allem auf Englisch, auf Deutsch auch manchmal, aber mehr auf Englisch. Und das ist auch immer sehr, sehr interessant zu lesen. Genau.
Ja,
Ja, vielen Dank, dass du da warst, dass wir uns zu diesem Thema hier mal unterhalten haben. Das haben wir wirklich selten, also oder nie gehabt eigentlich. Fand ich gut.
Ja, schön hier zu sein. Hat mich auch gefreut und freue mich auch an die Zuhörer gerade, wer selber Anmerkungen, Feedback, Gedanken hat oder Optimierungsvorschläge. Habe ich hier immer gerne ein Ohr dafür und immer gerne auch direkt durchaus Kommentare per E-Mail oder auf Mastodon oder Blue Sky. Vielen Dank.
Genau, und wir müssen gleich noch einen Termin finden für eine Runde Webtechnologie-Glücksrad. Das hatten wir in der Vorbesprechung gesagt, dass wir das eigentlich mal auch machen sollten. Genau, und du bist einfach auch der richtige Kandidat dafür.
Ich bin gespannt.
Ja. Nee, alles cool. Also es macht Spaß. Es ist echt war immer super duper gewesen. Mhm. Genau. Also das kommt dann irgendwann noch in der Zukunft. Mal sehen, wann die Folge rauskommt.
Super.
Ja. Super. Also vielen Dank. Und bis nächste Woche. Da geht es um React, Heilsbringer oder Höllenmaschine. Da reden sich Peter, Stefan und der Hans-Christian Otto als Gast in Rage.
Cool.
Tschüss, macht's gut. Bis dann. Ciao. Ja.